ARD.
Eiskalt hieß es, okay Sarah, du willst, der Vertrag soll verlängert werden, dann blas mir ein und dann schauen wir weiter. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht.
Die Schauspielerinnen, die mit dir gearbeitet haben, berichten davon, dass es fantastisch war, dass du natürlich ein Besessener bist, dass es auch viele blaue Flecken gibt. Du verlangst den Schauspielerinnen
nur und
den Schauspielern...
Nur auf der Seele.
Na, auch an den Armen.
Ist das weniger schlimm?
MeToo ist an mir spurlos vorübergegangen. Nicht der Funke eines Verdachts ist davon.
Warst du enttäuscht oder warst du...
Bisschen schon.
Oder
hat... haben wir schon mal so erhofft, dass man...
Ja.
Aber du hast zum Beispiel mit...
Aber ich habe sehr viel Geld und habe das natürlich so erledigt.
Ja, ganz schön praktisch, wenn man Geld hat, wenn man Macht hat und die Dinge dann einfach so erledigt. Das waren Töne aus einer neuen NDR-Doku, Gegen das Schweigen heißt die. Da haben zwei Kolleginnen von uns, Kira Gantner und Zita Zengerling, die haben 3 Jahre lang zu Machtmissbrauch in der Theater- und Filmbranche recherchiert, haben mit vielen Opfern, Verletzten gesprochen, mit vielen mutmaßlichen Tätern. Und wir wollen daran anknüpfen heute in dieser Folge von Was geht, was bleibt. Wir wollen auch den Finger in die Wunde legen und gucken, wo genau Macht missbraucht wird. Am Theater, im Film, also eben groß gesagt im Bereich Schauspiel. Und wie krass eigentlich diese Ausmaße sind. Also von Beleidigungen, cholerischen Wutausbrüchen am Set, die alle ertragen müssen, bis hin zu auch wirklich sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch. Ich möchte da heute mit meiner Kollegin Feline sprechen. Feline, du bist ja auch Host hier bei Was geht, was bleibt. Aber du hast dich auch richtig reingefuchst in das Thema. Und ich freue mich sehr, wenn wir gleich da zusammen drüber sprechen. Hallo.
Hi, Christine.
Sag mal, Feline, wie kommst du eigentlich dazu, dass du es geschafft hast, so einen Einblick zu bekommen in die Schauspielbranche?
Ich würde sagen, den habe ich schon seit einer Weile. Ich habe einige Schauspielerinnen, Schauspieler im Umfeld, also meine Schwester vor allem, die ist Schauspielerin. Und als sie noch in Bern studiert hat, Schauspiel, Bachelor und Master, das waren 12 Leute in dieser Klasse, eine kleine Klasse. Und es war so der Running Gag, dass ich der 13. Teil bin, weil ich so viel da war und viel mitbekommen habe, eben auch von solchen Geschichten, die allgegenwärtig sind. Und mit einer dieser Schauspielerinnen, mit Melina Pöschny, habe ich schon vor Jahren über Machtmissbrauch gesprochen. Sie wollte das damals öffentlich machen. Aber ja, nicht aus jeder Recherche, aus jedem Gespräch wird dann auch direkt was Größeres. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir auch ihre Geschichte heute ein bisschen ausführlicher hören.
Ich hatte ja eben schon diese ARD-Doku genannt, Gegen das Schweigen. Ich habe auch schon gesagt, dass in der Doku auch schon Namen von mutmaßlichen Tätern genannt werden, wie zum Beispiel der Name des österreichischen Regisseurs Julian Roman Pölsler. Man kennt ihn vielleicht für den Film Die Wand mit Martina Gedeck, da war er sehr erfolgreich. Ihm wird vorgeworfen, dass er Schauspielerin zu sich in sein Privathaus eingeladen haben soll, wo sie dann alleine bei ihm gewohnt haben, wo sie auch unangenehm berührt worden sein sollen, zum Beispiel die Hand auf dem Oberschenkel. Die Frauen, die das nicht gewollt haben, die sollen dann Wochen später von ihm auch diskreditiert worden sein. Und Feline, du hast zu mir gemeint vorab, dass du auch auf Pölsler gestoßen bist. Wie denn?
Genau, die besagte Melina Pöschny, die eben Schauspielerin ist, früher am Theater Aachen, heute in Zürich am Theater Neumarkt, hat mir erzählt, dass sie, als sie noch ganz am Anfang stand, also sich gerade bei Schauspielschulen beworben hatte, auf Julian Pölsler getroffen ist bei der Produktion von eben diesem Film von Die Wand und mit ihm etwas ganz Ähnliches erlebt hat, wie die Frauen in der Doku berichten. Also eine junge Frau, die unbedingt Schauspielerin werden will, trifft einen gestandenen, erfolgreichen Regisseur.
Und dann hat er angeboten, dass ich ihm meine Rollen zeigen könnte. Und da war ich natürlich so, ja, super. Er war irgendwie im Bayerischen Hof untergebracht. Da haben wir uns dann auf ein Getränk getroffen. Und ich war völlig überwältigt, dass der sich für mich interessiert. So, natürlich. Weil man irgendwie schon so viele Vorsprechen durchgemacht hat. Es ist wie so, wie komme ich in dieses System überhaupt erstmal rein? Und dann hat er mir angeboten, dass ich, er hat zwar keinen Raum, in dem er meine Rollen angucken kann, aber ich könnte ihm auf seinem Hotelzimmer, könnte ich ihm die Rollen zeigen. Und dann habe ich natürlich irgendwie gedacht, so, das Szenario klingt jetzt wirklich nach etwas, was man überhaupt nicht tun sollte. Und dann habe ich meine Freundin angerufen und gesagt, hey, ich zeige dem jetzt meine Rollen. Und ist ja klar, wir haben jetzt hier keinen Raum im Hotel, aber ich gehe jetzt halt mit ihm auf sein Hotelzimmer. Und wenn ich in 20 Minuten nicht anrufe, rufst du die Polizei. So. Und dann bin ich halt mit ihm auf sein Hotelzimmer und habe ihm zwischen Bettkante und Sofa oder Sessel, das es da gab, irgendwie, weiß ich nicht, also wirklich abstrus irgendeinen klassischen Monolog Penthesilea vorgespielt, glaube ich. Also ich habe gedacht so, oh Gott, das klingt wie so ein richtiger Horrorfilmanfang. Und auf der anderen Seite war ich jung und habe gedacht so, ah ja, klar, jemand interessiert sich für mich, das mache ich.
Das hat Melina also erzählt und sie hatte ja offenbar damals ein natürliches und richtiges Gefühl, dass diese Situation im Hotelzimmer des Regisseurs gefährlich sein kann. Also ich fand's krass, sie hat ihre Freundin sogar angerufen, dass sie die Polizei rufen soll, wenn sie sich nicht meldet in 20 Minuten. Sie hat mir dann gesagt, ja, sie hatte Glück, so würde sie das formulieren. Er ist ihr nicht zu nahe gekommen, aber sie hat es damals eben auch nicht gemeldet.
Aber hat denn noch irgendjemand davon gewusst, damals, dass Pözler also auch eben, ja, ich sag mal, Castings in Hotelzimmern abhält?
Ja, der Produktionsleiter wusste davon, das wird auch in der Doku klar. Der wusste, dass Pözler die Schauspielerinnen bei sich unterbringt, hat nichts dagegen getan. Und deswegen liegt der Fokus dieser NDR-Doku ja auch nicht nur auf den Tätern, sondern auch auf den Mittätern, wenn man so will. Also auf dem System, das Machtmissbrauch stützt.
Ja, das hat man ja auch gehört in dem Fall des Films. Produzenten Harvey Weinstein, der ja einige Schauspielerinnen in Hotelzimmern vergewaltigt hat, dafür auch verurteilt wurde, einmal 2020 zu 23 Jahren Haft und dann auch letztes Jahr bei einem weiteren Prozess nochmal 16 Jahre obendrauf. Hm. Da muss ja auch bekannt gewesen sein, in welchem Raum Weinstein sitzt, nämlich in seinem Hotelzimmer und dass er da jetzt eben Schauspielerinnen empfängt. Ist es denn so ein, ich sag jetzt mal, so ein Motiv, das sich durchzieht, wenn man als Schauspielerin Castings hat, dass es immer wieder die Situationen gibt, dass der Regisseur einen in so intime Räume einlädt? Hast du das irgendwie öfters erzählt bekommen, Felina?
Ja, schockierenderweise kommt es immer wieder dazu, gerade in Casting-Situationen. Davon erzählt auch die Schauspielerin Isabel Pollack in der besagten Doku.
Also ich kann mich erinnern, dass relativ am Anfang meines Arbeitslebens ein Moment gab, wo ich von einem Regisseur zum Casting eingeladen wurde und ich sollte eine Apothekerin spielen. Und dann hat er irgendwann gesagt, er möchte jetzt mit mir das Casting machen. Dann sind wir zu ihm in die Wohnung gegangen. Also es war, ne, es wusste meine Schauspielagentur wusste das, auch meine Schauspiellehrerin wusste das, dass der das irgendwie, wo das stattfindet. Da hat niemand zu mir gesagt, das ist nicht gang und gäbe. Und dann habe ich diese Szene gespielt und dann kam der mit der Mini-DV-Kamera immer näher an mich ran und so. Und es war halt unangenehm. Und dann haben wir es sehr, sehr oft gemacht. Und ich immer da in meinem Apothekerinnenkittel, Arztkittel. Und irgendwann waren wir dann durch damit und dann meinte er so, also du kannst gerne hier schlafen, weil die S-Bahn fährt ja jetzt gar nicht mehr. Es ist jetzt schon so spät und dann kannst du hier schlafen. Es passiert auch nichts, schläfst bei mir im Bett. Und dann habe ich gesagt, ganz blöd, fällt mir gerade ein, mein Freund wartet unten mit dem Auto auf mich. So, und dann bin ich einfach aus dieser Wohnung rausgerannt und bin zur S-Bahn-Station und habe dann da mehrere Stunden gesessen und auf die S-Bahn gewartet und mich irrsinnig geschämt und habe gedacht, wie doof bin ich denn jetzt gewesen? Also es ist so ein, warum bin ich da überhaupt, also warum dachte ich überhaupt, dass das ein Casting ist?
Ja, also ich,
krass, sie schämt sich, ne?
Genau.
Eigentlich da müsste sich jemand anderes schämen, aber sie schämt sich.
Ja, da bin ich auch gerade hängen geblieben. Aber auch, was sie beschreibt, diese Situation mit der Digicam, sage ich jetzt mal pauschal, wo sie die Szene gespielt hat als Apothekerin, wie nah er ihr auch gekommen ist, dieser Regisseur, was sie berichtet. Das ist ja, so stelle ich mir das vor in der Schauspielerei, das ist ja ein Job, das ist ja ein voller Körpereinsatz, den man da leisten muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass das öfters passiert, dass er so... Es gibt ja so einen persönlichen Raum, den man hat. Ja, ich würde mal sagen, so eine Armlänge Abstand, irgendwie 50 Zentimeter, ein Meter um sich herum, wo man sagt, okay, das ist so dein Intimbereich, wo man jetzt vielleicht nicht einfach näher rückt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Proben, bei Castings dann auch einfach mal ganz schnell so überschritten wird, diese Armlänge, dass man sich irgendwie anfasst und einfach nur, weißt du, so im Rahmen der Probe oder was hast du da so erzählt bekommen?
Ja, ich glaube, dass es bei den darstellenden Künsten generell besonders viel Machtmissbrauch geben kann. Also davon muss man, denke ich, ausgehen. Also auch beim Tanz zum Beispiel, über den wir jetzt gar nicht konkreter sprechen. Aber naja, auf der Bühne schreit man sich an, man ist in der Rolle, es ist sehr intensiv. Man gewöhnt sich vielleicht auch an seine Bühnensprache, an seine Bühnenfigur, hält die Energie hoch. Und es ist schwer, da wieder rauszufinden, also für alle Beteiligten. Und da kann es schnell zu Grenzüberschreitungen kommen, einfach weil alle, es ist wichtig, emotional offen zu sein, dickes Fell zu haben, auch bei Körperkontakt nicht empfindlich zu sein. Und wie du sagst, körperliche Arbeit gehört dazu, das Nacktsein, das sich nahe kommen, dass Regisseure deinen Körper angucken, wie sie sagen, also schauen wollen, was hast du eigentlich anzubieten. Das ist alles normal, aber da ist eben schnell die Grenze überschritten. Also Melina hat zum Beispiel mir diese Situation eines Schauspielkollegen beschrieben.
Da ist ihm passiert, dass der Regisseur immer, wenn er ihm Feedback gegeben hat oder Anweisungen geben wollte, zu ihm auf die Bühne kam, sich nah an ihn rangestellt hat, immer bei den Gesprächen Körperkontakt gesucht hat, also die Hand auf die Schulter gelegt hat, den Ton seiner Stimme ein bisschen runtergefahren hat, während andere Kolleginnen noch mit auf der Bühne standen. Und es ist für mich unbeschreiblich oder total nicht nachvollziehbar, wie ein Regisseur darauf kommen kann, ich gebe dir jetzt eine Anweisung und dafür stehe ich von meinem Regietisch auf, komme zu dir auf die Bühne, stell mich neben dich ran, leg dir meine Hand auf die Schulter und flüstere dir dann was zu, damit die anderen das nicht hören.
Melina hat dann auch andere Situationen geschildert, dass zum Beispiel ein Intendant einem Schauspieler im Nacken massiert und sagt, ach, du hast aber diese Woche wirklich anstrengende Vorstellungen vor dir. Bei Premieren feiern, den Spielern durch die Haare gewuschelt wird. Wenn man dann eine Mail schreibt und sagt, ich möchte das bitte nicht, dass das dann mit Liebesentzug gestraft wird oder eine Antwort kommt wie, ach, man darf ja heute gar nichts mehr. Also machtkritische Reflexion ist wichtig, aber leider nicht immer da. Mir hat eine ähnliche Situation, eben diese Grenzüberschreitung, die körperliche, auch eine andere Schauspielerin beschrieben, Alina Levshin, die das damals sogar bei der Produktionsfirma angesprochen hat.
Es ging dann so weit, dass ich einfach auch gebeten habe, jemanden von der Produktion mir an die Seite zu stellen, dass jeden Tag jemand dann am Set steht, dass ich nicht alleine bin, wenn es um Gespräche geht. Denn da wurde ich einfach auch angefasst und das hat mir wehgetan. Also ich wurde einfach am Oberarm gepackt, viel zu nah an ihn rangezogen. Mir wurden Sachen gesagt, unter vier Augen quasi, die niemand mitbekommen hat. So konnte ich natürlich nichts beweisen.
Ja, bleiben wir doch mal kurz bei ihr. Alina Levshin hat es ja gerade eben erst öffentlich gemacht, dass sie sexuell missbraucht wurde von einer sehr bekannten und sehr sympathischen Person aus der Branche, aus der Filmbranche.
Ja, so sagt
sie hat dafür viel, sie hat dafür sehr viel Zuspruch bekommen, dass sie eben damit rausgeht an die Öffentlichkeit. Aber es gab auch Kritik, weil sie eben den Namen dieses mutmaßlichen Täters nicht nennen möchte.
Ja.
Weißt du, was sie auf diese Kritik antwortet?
Ja, sie sagt, sie sei einfach noch nicht bereit dazu.
Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht die Kapazitäten besitze, auch noch das zu verhandeln im Moment. Ich kann aber auch verstehen natürlich, dass es da kritische Stimmen gibt, die sagen, naja gut, du zeigst jetzt Gesicht, schön und gut, aber du schützt damit den Täter, wenn du nicht seinen Namen nennst. Das kann man so sehen. Abgesehen davon, dass es einfach sehr viel Neugierde gibt, gibt es auch wirklich Leute, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich damals und in Gefahr sind, auch in irgendeiner Weise einen Missbrauch zu erleben, weil die Person eben bekannt ist, sehr bekannt und sehr sympathisch ist. Habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt den Namen nenne, dann werden wahrscheinlich viele sagen, ach, ich weiß nicht, bist du sicher, der ist doch so nett und so weiter. Und diese Diskussion wollte ich gar nicht haben.
Da hört man wieder, wenn jemand so ein Standing hat, ja, so eine Schauspielgröße ist oder eine Regisseurgröße, wie schwer es da ist, aufzustehen. Alina Levshin arbeitet gerade auch an einem neuen Kurzfilm zu diesem Thema, also über sexuelle Gewalt, You Never Know.
Ich kann mir auch vorstellen, so wie sie das beschreibt, ne, wenn dieser Mensch sehr sympathisch und sehr bekannt sein soll, dass es natürlich auch ein unausgewogenes Machtverhältnis ist. Dass man ja auch als Schauspielerin vor allen Dingen, wenn man jetzt noch nicht so der mega super duper Star ist, auch immer noch so ein Abhängigkeitsverhältnis hat. Also es gibt da draußen einfach eine Unmenge an Menschen, die eine Schauspielausbildung haben und die sie auch nicht haben, aber die sagen, ich möchte Schauspielern und die einfach vieles machen würden, einfach nur um etwas machen zu können, was auch keine gute Situation ist. Aber ich habe das Gefühl, dass auch so ein Riesendruck da, trotzdem Dinge zu tun und über sich hinauszugehen, einfach nur für die Rolle, für die Sache. In der Doku gibt es auch eine Schauspielerin, also in der Doku Gegen das Schweigen, eine Schauspielerin, die davon erzählt, nämlich Sarah Schaal.
Ich bin in so eine Situation gekommen, wo es hieß, eiskalt hieß es, okay Sarah, du willst, der Vertrag soll verlängert werden, dann blas mir ein und dann schauen wir weiter. Und ich bin sehr stolz auf mich, weil ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht.
Ja, das ist ja auch oft so im Schauspiel, dass du halt nur Verträge für ein Projekt hast oder für eine Spielzeit oder nur ganz kurz. Also da ist man ja auch wirklich demjenigen, der dann den Vertrag ausstellt, auch echt ausgeliefert.
Genau, es geht um die Verlängerung eines Kurzzeitvertrages und genau dieses Problem hat mir die Schauspielerin Lisa Jobt beschrieben, die sich schon seit Jahren kulturpolitisch engagiert, die zum Beispiel das Ensemble-Netzwerk 2015 gegründet hat, ein Verein, der sich für gute Arbeitsbedingungen am Theater einsetzt und sie ist die erste Vorsitzende dieses Vereins und sagt, die Verträge können nahezu jedes Jahr nicht verlängert werden.
Und das bedeutet, dass also der Intendant, die Intendantin, der die auch Regie führt, eben nicht nur über deinen Vertrag, also dein Einkommen, deine soziale Sicherheit entscheidet, sondern auch über eine zweite sehr wichtige Währung, nämlich die künstlerische Sichtbarkeit. Wirst du mir zu renitent bei uns im Haus, besetze ich dich kleiner. Das ist die größte Strafe, die man BühnendarstellerInnen antun kann. Das heißt, wir müssen gucken, dass diese Nichtverlängerungsregelung, wie sie aktuell existiert, nämlich aus sogenannten künstlerischen Gründen, einfach jedes Jahr den Vertrag auslaufen lassen zu können und so eben eine jährliche, permanente Befristung zu haben, die für Angst und Unwohlsein sorgt, das eben zu verändern. Diese künstlerischen Gründe sind aktuell zum Beispiel überhaupt nicht nachweisbar. Keiner weiß genau, was das ist.
Das sind also die Forderungen von Lisa Jobt vom Ensemble-Netzwerk und sie hat es ja auch gut beschrieben, aus künstlerischen Gründen jemanden nicht zu verlängern, ist ja eigentlich ein, wie soll man sagen, Einfallstor für willkürliche Entscheidungen, ne? Für machtvolle Entscheidungen. Ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht schon viel früher, wir hatten es eben davon kurz, die Schauspielcastings. Ja, es ist immer noch üblich, unter vier Augen mit dem Regisseur im Hotelzimmer kommt leider immer noch vor, wenn es schlimm kommt. Oder selbst wenn es in einem Raum im Theater ist und da unter vier Augen, auch das schon, sagt die Schauspielerin Melina Pyschny, geht schon nicht.
Castings unter vier Augen, ein No-Go. Auch Castings, wo ich sage, bei dem Casting-Aufruf ist irgendwie beschrieben, dass das Skript explizite Szenen beinhaltet. Gut, die meisten SpielerInnen haben mit Nacktheit kein Problem, aber wenn ich dann höre, es gibt Missbrauchsszenen, die als Casting-Vorlage sind. Also gerade was Julian Pölzler da in der Dokumentation macht, dass Mädchen sich bewahrheiten oder bewerben müssen mit einer Szene, in der sie körperlichen Übergriff erfahren, das finde ich eine solche Schweinerei. Weil ganz ehrlich, die Frau oder die Person wird nicht die Rolle bekommen, weil sie brillant vergewaltigt wurde. Also Entschuldigung, das ist ja keine Spielqualität, sondern da beginnt ja der Übergriff schon darin, dass du eine solche Szene auswählst für ein Casting.
Ja, das finde ich total krass, wenn man diesen Vorwürfen folgt, wie weit Menschen glauben, wie sie gehen können für die Kunst, dass man andere Menschen dadurch verletzen kann.
Um das Beste aus ihnen herauszuholen.
Genau, aber was ist denn das? Ja. Was heißt denn das Beste? Also das ist doch, Schauspielerei bedeutet doch, dass man Dinge spielen kann. In Horrorfilmen, da wird auch niemand in echt abgeschlachtet und trotzdem können sie die Angst spielen. Also es geht doch auch. Deswegen finde ich das also total krass, was dann auch mit Frauenkörpern einfach gemacht wird. Und ich habe das Gefühl, es gibt dann auch so ein Kult um das Genie, an jemanden, den ich da direkt denken musste, war dieser Mann hier.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue.
Klaus Kinski, wer es nicht erkannt hat, ist ja wirklich fast schon ikonisch, ja. Als jemand, der rumbrüllt, cholerisch ist, Wutausbrüche hat, hier am Filmset von Fitzcarraldo, dem Film von Werner Herzog. Auch so jemand, den man viel hat durchgehen lassen, jemand anderes, er eben als Schauspieler, aber jemand anderes, ein Regisseur, der auch sehr viel, sehr laut werden soll, sehr cholerisch sein soll, das ist Paulus Manka. Das ist jemand, der auch genannt wird in dieser ARD-Doku.
Es ist wirklich fast jede einzelne Regieanweisung gebrüllt, Leuten ins Gesicht gebrüllt, immer mit Beleidigungen dabei. Stell dich da hin, du Arschloch, verstehst du das nicht? Du bist wieder zu dumm, um das richtig zu machen. Und so geht's quasi die ganze Zeit dahin. Das ist nur so der Grundton. Das sind nicht die Ausraster, das sind nicht die schlimmen Zwischenfälle, von denen man vielleicht hört. Das ist einfach der Grundton.
Die Zitate waren: Beweg dich, du Fotze. Du bist ein Mannsweib, das keiner ficken will.
Feline, ist es so dieses Genie-Ding, was dann einen schützt?
Ich glaube, natürlich, wenn jemand sich einen Namen gemacht hat und bekannt ist und beliebt ist im Publikum, dann spielt das zum Beispiel einem Film oder einem Theaterstück Geld ein. Also das Finanzielle ist ein wichtiger Faktor. So sagte mir das auch Melina, dann ist das Team, das mit dieser Schauspielgröße zusammenarbeitet, auch eher bereit, mal ein Auge zuzudrücken, wenn diese Person ausrastet und sich völlig daneben benimmt.
Ich habe das auch erlebt bei einem Filmdreh, dass der damalige Schauspieler, der den Kommissar gespielt hat, also die Hauptrolle des Films, einfach mal kurz einen cholerischen haben konnte, weil am Set die Regel gilt, den Schauspieler oder die Schauspielerin glücklich zu halten. Weil wenn die keinen Bock mehr haben, dann haben wir ein Problem mit dem Film. Der Tontechniker oder die Tontechnikerin ist ersetzbar, aber der Spielende, den müssen wir bei Laune halten. Und deswegen akzeptieren die so ein Verhalten.
Akzeptieren? Ich frage mich, muss man das wirklich akzeptieren? Feline, lass uns doch mal ein bisschen wegzoomen aus diesem Problempool. Wir haben jetzt ganz viele so einzelne Erfahrungen gehört von Melina, von Alina, aus dieser Doku. Von was für einem Ausmaß sprechen wir denn eigentlich? Konntest du herausfinden, ob es Zahlen gibt, die mal so klar benennen, wie viel Machtmissbrauch es im Film und Theater gibt?
Also repräsentative Studien schwierig, aber es gibt eine Vertrauensstelle in Berlin, eine unabhängige, die heißt Themis, gibt es seit 2018, die berät Betroffene, begleitet einen auch, wenn man juristische Schritte gehen will, also unterstützt einen bei der Einreichung von Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Aber diese Vertrauensstelle in Berlin ist eben nur für die Bearbeitung von Vorfällen von sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz zuständig, in der Kultur und in der Musikbranche.
Das heißt, sowas wie die Wutausbrüche eben wird da wahrscheinlich eher nicht aufgelistet,
wenn
ich dich richtig verstehe. Genau. Konnte dir denn diese Vertrauensstelle Themis auch jetzt Zahlen nennen?
Ja, also für das Jahr 2023, für das letzte Jahr, da gab es über 800 Beratungsgespräche mit Betroffenen, im Schnitt im Monat circa 16 Vorfälle sexualisierter Gewalt werden hier gemeldet. Es sind vor allem weiblich gelesene Personen betroffen, auch männlich gelesene, das kommt ja auch in der Doku vor, aber deutlich weniger. Also die Stelle sagt, circa 85% sind weiblich gelesen, 15% männlich gelesen. Und schon auch Menschen aus allen Gewerken, aber vor allem aus dem Bereich Schauspiel, überproportional viele Betroffene suchen von dort den Rat bei der Themis. Das kann natürlich heißen, dass diese Berufsgruppe besonders betroffen ist, aber es kann auch heißen, dass die Themis in diesem Gewerk besonders bekannt ist.
Was war denn etwas über von den mutmaßlichen Tätern, in welchen Bereichen die vorkommen?
Ja, es hat mit Macht zu tun. Wo es Macht gibt, wird Macht missbraucht, kann man sagen. Also die Grenzüberschreitungen gehen in den meisten Fällen von hierarchisch höher gestellten Personen aus. Und die Mehrzahl der Täter sind männlich gelesene Personen, die sexualisierte Gewalt ausüben.
Es sind ja viele Augen, viele Ohren mit dabei, wenn etwas geprobt und produziert und gedreht wird. Wie viel wird denn da auch geschwiegen? Und wie viel wird dann vielleicht auch gestützt, oder geduldet, muss man sagen?
Ich glaube, man kann es auch positiv formulieren, weil wir ja in dieser Folge auch drauf schauen wollen, wo läuft es schon gut oder was kann man konkret im System ändern. Ich glaube, genau da, das wäre schon mal ein Punkt, das Team, also mehr Solidarität untereinander, das beschreibt Melina so.
Warum diese Maskenbildnerin dann sich nicht traut, was zu sagen, weil sie alleine dasteht. Aber wenn ein komplettes Set sagt, ey, So geht's nicht. Du nimmst dir jetzt eine Auszeit und gehst 2 Minuten raus. Das ist ein ganzes Set, was da mit an Bord ist. Alle sind Mittäter, die dabei zugucken, wenn jemand zusammengefaltet wird.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also das Ensemble ist eine Kraft, ist eigentlich auch eine Macht.
Ja, also wirklich nicht die Augen, nicht den Mund, nicht die Ohren zu halten, solidarisch sein. Hat dir denn die Melina irgendwas dazu gesagt, wie sie persönlich damit umgeht?
Ja, ich glaube, man hört es ihrer Stimme, ihren Tönen auch an, dass sie ein sehr meinungsstarker Mensch ist. Mich haben zum Beispiel diese Empfehlungen auch persönlich sehr berührt.
Und wenn sich etwas komisch anfühlt oder merkwürdig, gibt es immer die Zeit, zurückzutreten und zu sagen, ich muss kurz mal reflektieren, was hier gerade passiert. Und sobald es die nicht gibt, diese Zeit, läuft was falsch. Nichts machen, weil man denkt, das gehört zu diesem Job. Im Sinne von, ja, jetzt sind wir eigentlich mit der Castingszene durch. Jetzt weißt du ja genau, wir hatten ja schon geschrieben, explizite Szenen sind verlangt. Dann würden wir gerne noch ein Bild machen von deinem Oberkörper. Könntest du dich kurz ausziehen? Lauter so Dinge, wo du denkst so, what? No. immer atmen, denken, was ist das für eine Situation, weil das ist einfach nur Kunst. Und manchmal muss man sich für diese Kunst auch wirklich zusammenreißen und gemeinsam was erreichen. Aber das ist alles intellektuelles Hirngewichse. Und das hat nichts damit zu tun, ob du gewählt bist, dich bei einem Casting auszuziehen. Da möchte ich nur ganz doll ermutigen, sich gegenseitig beizustehen. Auch wenn man sieht, da wird gerade ein Techniker oder eine Technikerin zusammengefaltet, weil der Regisseur eigentlich gerade eine Blockade hat, die nichts mit dieser Person zu tun hat. Gleich was sagen, wenn irgendjemand was raushaut, wo man denkt, so Alter, reiß dich doch mal zusammen, gleich den Mund aufmachen.
Finde ich sehr schön, auch diese Aussage. Es ist am Ende des Tages nur Kunst. Also man muss ein bisschen relativieren, was man da tut, füreinander einstehen. Was sie auch noch sagte, war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass diese Produktionen oft unglaublich schnell, also mit einem unglaublichen Zeitdruck verbunden sind. Und man rennt schnell weiter, am nächsten Tag schon wieder eine neue Szene, zack, zack. Und keiner kommt dann auf die Bühne und sagt, hey, ich möchte gerade noch mal kurz was zu gestern sagen. Was zur Hölle ist da passiert?
Also es wird klar, man braucht Solidarität, man muss aufeinander Acht geben bei solchen Produktionen. Aber es kann ja nicht nur bei den Einzelnen liegen, ne, bei den Individuen da jetzt irgendwie auf sich aufzupassen. Wie sieht es denn aus mit den Strukturen, Feline? Ändert sich da etwas, vor allem in der Theaterbranche, die ja wirklich, würde ich sagen, ja auch manchmal sehr monarchisch aufgebaut ist, immer noch an vielen Theaterhäusern mit einer Herrschaftsspitze und dem großen Gewerk unten drunter?
Mein Eindruck ist, das ist noch der Normalfall. Es ist einiges in Bewegung geraten, aber es kommt immer noch vor, dass ein Intendant oder ein Schauspieldirektor am selben Haus, das er leitet, auch Regie führen kann oder die Dramaturgie für ein Stück machen kann. Was eine Machtkonzentration ist, da liegt alles in der Hand einer Person, die ist zuständig für die Besetzungen, mit ihr verhandelt man die Verträge. Diese Person kann dir kündigen, dich verlängern oder nicht verlängern. Also da ist keine Instanz dazwischen. Und diese Machtkonzentration wird in der Szene mittlerweile kritisch diskutiert. Es gibt immer mehr Versuche, Doppel- und Dreierspitzen an Theatern einzusetzen. Und da habe ich mit einer Schauspielerin, mit Kati Kessler, drüber gesprochen, die gerade genau dazu eine Masterarbeit geschrieben hat. Die hat untersucht, welche Auswirkungen Teamspitzen im Theater haben. Und sie sagt, das sind ungefähr ihrer Schätzung nach 15 bis 20 Theater im deutschsprachigen Raum, die jetzt gerade also schon solche Doppel- oder Dreierspitzen haben. Und es ist eine Entwicklung, die noch relativ jung ist, der letzten 5 Jahre mit der MeToo-Bewegung, mit der Gründung des Ensemble-Netzwerks, von dem wir eben gehört haben, mit einer Studie auch zum Thema von Thomas Schmidt, Macht und Struktur im Theater. Also da ist öffentlicher Druck entstanden, diese Machtkonzentrationen langsam aufzubrechen.
15 bis 20 Theater im deutschsprachigen Raum, das ist noch nicht so viel. Also der Deutsche Bühnenverein hat 140 Theater eingetragen. Also das sind dann Stadttheater, Staatstheater, Landesbühnen. Dazu kommen noch mindestens 200 Privattheater. Mhm. Also es ist wirklich vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es sind also nur wenige Theater, die so eine aufgespaltene Intendanz haben. Kann man denn schon sagen, ob das denn auch wirklich etwas bringt? Also oder ist es nur so Symbolpolitik?
Ja, es kommt drauf an. Also nicht automatisch. Das sagte mir auch Kati Kessler im Gespräch. Es hängt von vielen Faktoren ab. Also teilweise ändert das auch nichts. Also es gibt ja auch aufgespaltene Leitungen der Sparten am Haus. Wenn aber dann doch die Intendanz zum Beispiel alles in der Hand hat, dann ändert das ja nicht so viel. Und es hängt am Ende des Tages auch von den Personen ab, die da in Macht sind.
Hm. Feline, was würdest du denn sagen, jetzt wo du so viel recherchiert hast, mit wirklich vielen Leuten aus der Szene gesprochen hast? Wir haben die NDR-ARD-Doku erwähnt, Gegen das Schweigen, die sehr, sehr viel recherchiert hat. Findest du, da kommt jetzt langsam was ins Rutschen? Da kommt irgendwie Bewegung in die Sache?
Ich würde sagen, es gibt immer noch viel Gegenwehr. Also jetzt darf man gar nichts mehr sagen als Haltung der alten Schule. Das Theater soll ein sicherer Raum sein, aber sicher nicht für alle Beteiligten, sondern sicher im Sinne von keine Political Correctness. Und hier darf der Regisseur oder der Dramaturg alles. So hatte das der Dramaturg Bernd Stegemann nach Rassismusvorwürfen am Schauspiel Düsseldorf formuliert. Also da ist viel Gegenwehr. Und nach dieser NDR-Doku, nachdem ich die mir angeschaut hatte, habe ich gedacht, total mutig von diesen Menschen aus der Anonymität zu treten, weil sie ja eventuell ihre Karriere beschädigen, weil sie als Nestbeschmutzer gelten könnten. Aber große Namen sind jetzt auch nicht dabei. Ein paar kennt man, Verena Altenberger zum Beispiel. Aber wirkliche Schauspielgrößen, die wir alle kennen, haben viel weniger zu verlieren und könnten, sollten sich auch mal zu Wort melden und hätten wahrscheinlich ja noch mal eine viel größere Macht, die sie nicht ausüben.
Ja, ich würde sagen, das ist so der Wunsch oder vielleicht auch die Forderung, die Hoffnung, oder, die wir mitnehmen können aus dieser Folge von Was geht, was bleibt. Feline, ich danke dir sehr, dass du sehr die Recherche gerne mitgebracht hast, ja, dass du für uns berichtet hast. Danke dir. Wenn ihr alle zwei Wochen wissen wollt, was in der Kultur so los ist, dann schaltet ein unseren SWR2 Kultur-Podcast Was geht, was bleibt. Heute mit Feline und mit mir, Christine. Lasst uns gerne auch Sterne da und ja, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ciao.
Tschüss.